Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, schönen guten Tag. Und wir wollen jetzt sprechen über einen wichtigen Motor des Wandels in der Ukraine. Das sind Aktivisten. Tausende gibt es von ihnen, die kämpfen für Demokratie und Rechtsstaat, damit die Ideale vom Euromaidan vor 5 Jahren am Leben bleiben. Aber damit treten sie auch allen auf die Füße, die gut gelebt haben im oligarchischen System der Ukraine und weiterleben wollen. Und das führt nicht selten zu Gewalt. Wer ins Fadenkreuz gerät, sagt uns Sabine Adler.
Wer in der Ukraine gegen Korruption, für eine saubere Umwelt und für die Rechte von Minderheiten eintritt, als Aktivist, Oppositionspolitiker oder Journalist, lebt gefährlich. In Cherson wurde Katharina Gantsjuk Opfer eines Säureattentats. Sie hatte zuvor Polizeigewalt und Käuflichkeit von Amtsträgern angeprangert. Pavel Lisjanski trachtete man in den zurückliegenden 8 Jahren gleich mehrfach nach dem Leben.
Ich bin 4-mal überfallen worden und jedes Mal sollte ich physisch vernichtet werden.
Der Gründer der ostukrainischen Menschenrechtsgruppe in Lisichansk kämpfte unter anderem für die Zahlung ausstehender Löhne an Bergarbeiter. Seine Mitstreiterin Vera Jastrebova hilft den Beschäftigten in den Kohlegruben bis heute, das ihnen zustehende Geld per Gericht einzutreiben. Schon seit 2015 wird es nicht regelmäßig ausgezahlt. Wenn die Kumpel aber ihren Forderungen zusätzlich Nachdruck auf der Straße verleihen wollen, ist das in Kriegszeiten heikel, weil man sehr schnell falsch verstanden werden könnte. Vorsichtshalber fand eine Demonstration ohne die Bergmänner statt. Warum, erklärt Vera Jastrebova.
Wir haben den Protestmarsch nur mit Frauen und Kindern veranstaltet, weil wir nicht das Risiko eingehen wollten, dass man uns unterstellt, wir würden Aktionen gegen die Ukraine organisieren und irgendwelche separatistischen Absichten hegen. Und die ausstehenden Löhne treffen die Frauen und Kinder der Bergleute schließlich genauso hart.
Die beiden Juristen und Aktivisten sind jung. Vera Jastrebova ist Ende 20, Pavel Lisjanski 32. Mit ihrem Engagement gehen sie ein hohes Risiko ein.
Der Druck auf uns kommt von Beamten, von kriminellen Gruppierungen, von Leuten, denen unsere Arbeit nicht gefällt. Wir sind für sie gefährlich, obwohl wir keine Waffen haben. Uns fürchten die Leute, die Gesetze verletzen, die ihre unrechtmäßig erlangte Macht nicht freiwillig wieder abgeben wollen und das Geld, das eigentlich dem Staat für die Entwicklung des Landes gehört, in dunklen Taschen verschwinden lassen.
Im Krieg kommt die Gefahr gleich aus mehreren Richtungen. Denn die Aktivisten kritisieren die von Kiew kontrollierten Behörden auf der einen Seite und die Separatisten auf der anderen. So machte die NGO auf die Zwangsarbeit in den Gefängnissen der besetzten Gebiete aufmerksam. Viele von ukrainischen Gerichten zu Freiheitsstrafen verurteilte Kriminelle wurden und werden nicht nur über ihre Haftzeit hinaus in den Straflagern des besetzten Donbass festgehalten, sondern dort rechtswidrig zu Zwangsarbeit herangezogen. Sie dienen den Separatisten als billige Arbeitskräfte zur Finanzierung ihrer sogenannten Volksrepubliken. Dass bisher fast 80 Häftlinge freigelassen wurden, verdanken sie nicht zuletzt dem Aktivisten Lisjanski. Die Ombudsfrau für Menschenrechte in Kiew, Ludmila Denisova, schätzt die Arbeiten der Freiwilligen nicht nur. Sie betont, dass sie einen Teil ihrer Aufgaben ohne sie nicht bewältigen könnte.
Wir haben im Land 5000 Einrichtungen, in denen die Bewegungsfreiheit der Insassen eingeschränkt ist. Das sind die 131 Straflager, 800 Psychiatrien, Alters- und Kinderheime. Ohne die Freiwilligen wäre es völlig unmöglich, sie alle, wie gefordert, regelmäßig zu kontrollieren.
Missstände würden veröffentlicht, die Behörden müssten umgehend reagieren. Trotz des sichtbar zunehmenden Drucks auf die Aktivisten weist man in der Ukraine jeden Vergleich mit Russland zurück. Und doch, die gewaltsamen Überfälle sorgten für Schlagzeilen und beschädigten das Image der Ukraine auch international. Im Fall von Katharina Gantsjuk kenne man die Drahtzieher, sagt die Ombudsfrau für Menschenrechte Ludmila Denisova.
Wir wissen im Fall von Katharina Gantsjuk von der Staatsanwaltschaft, dass hinter der Organisation des Anschlags der Vorsitzende des Chersoner Oblastrates stand. Bei jedem Überfall, jeder Einschüchterung von Journalisten oder Aktivisten wenden wir uns an die Nationalpolizei und das Innenministerium und kontrollieren die Ermittlungen.
Tatjana Pachonczyk vom Kiewer Informationszentrum für Menschenrechte hat seit den Protesten auf dem Maidan rund 100 Überfälle auf ehrenamtlich engagierte Aktivisten dokumentiert. Aber die Dunkelziffer sei viel höher.
Durch die Proteste auf dem Maidan schlossen sich viele den Nichtregierungsorganisationen an. Einige Reformen bringen es mit sich, dass die Bürger mehr eingebunden werden. Die Dezentralisierung zum Beispiel. Die Kommunen in den Regionen erhalten mehr Selbstständigkeit, Verantwortung und auch ein eigenes Budget, über das sie verfügen können. Und dadurch sind mehr Menschen involviert. Grundsätzlich ist die Dezentralisierung positiv, denn sie durchbricht die kriminellen Strukturen und ihre Verbindungen zu den Behörden in der Provinz, was die sich natürlich nicht kampflos gefallen lassen.
Das sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, trotz aller Gefahren. Das Informationszentrum für Menschenrechte beobachtet auch, was auf der Krim geschieht. Dass sie dort seit einiger Zeit keine Überfälle registriert hätten, sei gerade kein Ausweis gefestigter Demokratie.
In den letzten 5 Jahren haben wir auf der Krim keinen einzigen Vorfall registriert, weil dort die gesamte Zivilgesellschaft mundtot gemacht worden ist. Die Menschenrechtsaktivisten und kritischen Journalisten haben die Krim verlassen. Und wer nicht öffentlich die Regierung oder die Behörden kritisiert, sondern sie lobt und preist, den muss man auch nicht gewaltsam zum Schweigen bringen.
70 politische ukrainische Häftlinge sitzen derzeit in Gefängnissen auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim bzw. in russischen Straflagern. Der bekannteste, der ukrainische Filmregisseur Oleg Sentsov, konnte selbst mit seinem Hungerstreik ihre Freilassung nicht erzwingen. Seit dem Abgang von Präsident Janukowitsch vor 5 Jahren werden aber auch intern, auf allen Ebenen, von der Staatsspitze bis in die Dörfer, heftige Machtkämpfe ausgetragen, deren Ausgang gerade wegen der bevorstehenden ukrainischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in diesem Jahr ungewiss ist und die bereits viele Opfer gefordert haben.
Das ist kein Muster zu erkennen, das direkt zu einer zentralen Stelle führen würde,
sagt Daniel Seiberling von der Kiewer Hans-Seidel-Stiftung.
Es gibt keine Organisation, die hier die Fäden spannt und die Aufträge geben würde. Es scheint tatsächlich spontan in bestimmten Gemeinden zu entwickeln, dass sich die Verteilungskämpfe der lokalen Eliten, der lokalen Größen vor Ort, die sich durch die zivilgesellschaftliche Kontrolle bedroht fühlen, die ihre Einflusssphäre, ihre Businessmodelle vor Ort offengelegt sehen und darüber in einer ausgesprochen undemokratischen Weise darauf reagieren, mit bis hin zu Mord, Giftanschlägen, Säureanschlägen.
Alexandra Matwitschuk von der Organisation SOS Maidan sieht einen großen Unterschied zwischen der Gewalt heute und vor den Protesten, die 2013 in Kiew begonnen haben, als der damalige Präsident Viktor Janukowitsch seine Unterschrift unter das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union verweigerte. Sie wird konkret.
Es ist nicht wie zu Janukowitschs Zeiten, dessen politische Strategie es war, die Zivilgesellschaft zu verfolgen und zu unterdrücken, also die sogenannte Vertikale der Macht zu installieren.
Die Menschenrechtsaktivistin Alexandra Matwitschuk weist darauf hin, dass die Ukraine derzeit mindestens 2 Kämpfe ausficht, den um ihr Territorium und den für demokratische Veränderungen. Sie zitiert den jüngsten Chatham-House-Bericht, in dem der britische Think Tank konstatiert, dass der Weg der Ukraine noch immer nicht unumkehrbar ist. Ein Rückfall in das alte, von Oligarchen gelenkte System, die sich die gesellschaftlichen Institutionen untertan machen, ist nach wie vor möglich. Der demokratische Rechtsstaat hat sich in der Ukraine noch längst nicht etabliert, warnt die junge Juristin.
Es hat keinen Sinn, den Krieg zu gewinnen und die Ukraine zugleich in ein autoritäres Land zu verwandeln. Deswegen müssen die Polizei, das Justizwesen und andere Institutionen wirklich politische Macht bekommen.
It will help to overcome this challenge.
Der Transformationsprozess der Ukraine wird durch das Geschehen im Donbass zusätzlich erschwert. 13.000 Tote, 26.000 Verletzte, fast 2 Millionen Binnenflüchtlinge und 5,5 Millionen Menschen, die in den besetzten Territorien leben, haben das Land gezeichnet. Aber nicht selten dient der von Moskau gewollte und unterstützte Krieg als Rechtfertigung für hausgemachte Konflikte.
Die Behörden versuchen, die Beschränkungen von Bürgerrechten und Freiheiten mit dem Krieg zu rechtfertigen. Das Ganze wird begleitet von einer harschen Kampfrhetorik. Eine andere Begleiterscheinung von Krieg ist, dass die Gewaltbereitschaft insgesamt in der Gesellschaft zunimmt. Es bilden sich paramilitärische Verbände heraus. Es werden Sinti und Roma attackiert und auch die Anschläge auf Bürgerrechtler in den Regionen haben damit zu tun. Vor dem Krieg fanden die lokalen Eliten und Kriminellen andere, weniger gewaltsame Wege, deren Aktivitäten zu unterbinden.
Die Erfahrung mit fremden Regenten hat die Ukraine geprägt. Litauische Großfürsten, polnische Könige, russische Zaren, sowjetische Parteieliten seien in der Vergangenheit als Feinde empfunden worden, gegen die man sich verbünden müsse über alle Differenzen hinweg. Diese Mentalität präge bis heute die politische Kultur des Landes, meint die Kiewer Politikberaterin Irina Serova.
Egal, wer bei uns an der Regierung ist, sie sind alle in der Lage, das Land zu führen, solange es sich in der Krise befindet. Aber wenn es einem besser geht, fängt man an, nachzudenken und Fragen zu stellen. Doch wir schließen uns nur zusammen, wenn es einen äußeren Feind zu bekämpfen gibt.
Die Juristin trainiert Politiker, die ihr das Coaching teuer bezahlen, und führt am Wochenende kostenlose Schulungen durch für politisch Interessierte. Denn ihr ist die Herangehensweise mancher NGOs zu schwarz-weiß und zudem zu sehr von finanziellen Interessen bestimmt.
Bei uns gibt es diesen ziemlich groben Ausdruck Subventionsfresser. Eine ganz bestimmte Gruppe von NGOs bekommt Projektgelder aus dem Ausland und lässt keinen in diesen Kreis. In deren Augen ist alles schlecht in unserem Land. Denn wenn es keine Probleme gäbe, würden sie ja nicht gebraucht werden, um auf sie aufmerksam zu machen und sie zu lösen. Wenn man ihnen sagt, dass keineswegs alles im Argen liegt, wird man beschuldigt, auf Seiten der Regierung zu stehen.
Irina Serova hütet sich, alle Aktivisten über einen Kamm zu scheren und honoriert die Arbeit derer, die das Land voranbringen. Tetjana Pachonczyk vom Informationszentrum für Menschenrechte in Kiew lässt auf das freiwillige Engagement nichts kommen. Die Zivilgesellschaft sieht sie als unverzichtbaren Akteur auf der politischen Bühne und im gesellschaftlichen Leben. Dem Land ginge es ohne sie weit schlechter.
Die Zivilgesellschaft ist stark in der Ukraine und zählt zu den Motoren des Wandels. Der Staat ist in dieser Kriegs- und Krisenzeit nicht in der Lage, alle seine Aufgaben zu erfüllen. Deswegen übernehmen Nichtregierungsorganisationen einen Teil. Das fing mit der Ausstattung der völlig ausgeraubten Armee an, die bei Kriegsbeginn im Donbass ohne die Aktivisten nicht einmal die Ausrüstung für den Kampf gehabt hätte. Und sie kümmern sich um die Binnenflüchtlinge, was eigentlich auch nicht Aufgabe der Zivilgesellschaft ist.
Die Menschenrechtsorganisation SOS Maidan dokumentiert seit Jahren Kriegsverbrechen wie Folter auf beiden Seiten der Front und mahnt dringend ein Gesetz an, das die Strafverfolgung der Täter ermöglicht. Alexandra Matwitschuk.
Für uns ist unwichtig, wer die Verbrechen verübt hat. Wenn die ukrainische Regierung nicht zeigt, dass sie bereit ist, auf dem von ihr kontrollierten Gebiet zu ermitteln, hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag das Recht, diese Fälle an sich zu ziehen. Die Ukraine muss selbst tätig werden. Und ein solches Gesetz wäre das Instrument dafür.
Ukrainische NGOs wie SOS Maidan warten nicht einfach ab, bis das Parlament dringend nötige Gesetze verabschiedet. Sie machen eigene Entwürfe, drängen die Abgeordneten zur Eile und lassen sie nicht mehr aus den Augen. Eine Vorgehensweise, die Oksana Siroid durchaus begrüßt. Mitunter schießen die Aktivisten allerdings über das Ziel hinaus, findet die Vizesprecherin der Verkhovna Rada, die der Oppositionspartei Volksfront angehört.
Die Zivilgesellschaft wurde während der Revolution der Würde geboren und zeichnet sich durch eine starke Meinung aus und den Willen, Verantwortung zu übernehmen. Das ist gut. aber manchmal möchte sie am liebsten die staatlichen Institutionen ersetzen. Statt die Regierung zu drängen, tätig zu werden, versuchen manche Organisationen, der Regierung vorzuschreiben, das zu tun, was sie wollen.
Das politische System der Ukraine hat zweifellos einen Wandel erlebt. Das Parlament ist kein Abnickverein mehr, was an den Aktivisten liegt, die nicht nur protestieren, sondern auch politische Verantwortung übernehmen wollten.
Zum allerersten Mal in den letzten 20 Jahren sind 50 Abgeordnete wirklich unabhängig, werden nicht von einem Oligarchen finanziert. Früher gab es keinen einzigen. Verglichen mit null sind 50 doch sehr viel.
Die Ukraine durchläuft eine Übergangsphase. Das Ziel der Aktivisten ist der demokratische Rechtsstaat, der sie einmal besser schützen soll.
Sabine Adler war in der Ukraine unterwegs und hat die gehörten Aktivisten und Oppositionspolitiker getroffen, die eben kämpfen für diesen demokratischen Rechtsstaat. Jetzt am Sonntag ist die erste Runde der Präsidentschaftswahl am 21. April die Stichwahl und im Herbst wird dann ein neues Parlament bestimmt. Also ein wichtiges Jahr für die Ukraine. Vielleicht schaffen es ja dann im Herbst noch mehr als 50 Oligarchen unabhängige Politiker in die Volksvertretung. Sie werden es hören, wenn Sie uns treu bleiben hier im Weltzeit-Podcast. Ich bin André Zanto. Machen Sie es gut.